Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, ich begrüße euch alle ganz herzlich zu diesem äußerst warmen Mittwochabend. Ich freue mich, dass ihr hier seid, dass wir gemeinsam Gottes Wort betrachten und einige der letzten Verse aus dem 1. Timotheusbrief miteinander untersuchen wollen. Und ich lade euch mit mir ein, wer eine Bibel dabei hat, mit mir gemeinsam diesen Timotheusbrief aufzuschlagen. 1. Timotheus Kapitel 6. Wir werden heute, so Gott will, die vorletzte Bibelstunde in dem 1. Timotheusbrief abhalten und wir werden die Verse 17 bis 19 untersuchen aus dem 6. Kapitel. 1. Timotheus, Kapitel 6, die Verse 17 bis 19, wir werden sie gemeinsam lesen und dann werden wir beten. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Gutes zu tun, reich zu sein an guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln, damit sie das ewige Leben ergreifen. Soweit Gottes Wort und ich bitte euch noch mit mir aufzustehen zum Gebet. Großer Gott, wir beugen uns vor dir und sind mit Dankbarkeit erfüllt. Dankbarkeit, dass du ein guter Gott bist, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss, seien es geistliche Dinge, seien es irdische Dinge. Du bist umsorgt um uns und aus deiner Hand fließt Gnade um Gnade, Tag für Tag, zu all deinen Geschöpfen her und im Besonderen zu deinen Erlösten, die du erkauft hast durch das Blut deines Sohnes. Und wir stehen heute vor dir und flehen und erbeten Gnade und Segen, Herr, heute Abend, dass du in unseren Herzen ein Werk für die Ewigkeit wirkst, Herr, dass du uns lehrst und unterweist, wie wir mit dem umgehen, was du uns gegeben hast, dass wir auf dich blicken und von dir lernen, auf dass wir ein Leben mehr und mehr zu deiner Ehre leben können, Herr. Bitte stärke mich durch deinen Geist, hilf mir, in meiner Schwachheit zu reden, dass deine Größe und deine Kraft sichtbar wird, aber hilf uns auch zu hören und umzusetzen, was du uns heute sagen wirst, zu deiner Ehre. Amen. Liebe Geschwister, das größte und höchste Ziel, welches sich ein Mensch stecken kann, ist alles zur Ehre Gottes zu tun. Sein ganzes Leben auszurichten darauf, Gott zu verherrlichen mit allem, was er ist und alles, was er hat. Seien es die Familie, dass wir in der Familie darauf bedacht sind, Gott zu verherrlichen, sei es im Arbeitsleben. Wir sind darauf bedacht, Gott zu verherrlichen, indem wir gut und fleißig und treue Mitarbeiter sind. Sei es in der Gemeinde, sei es in der Gesellschaft, in der Nachbarschaft. Alles, was wir haben, alles, was wir sind, sollte darauf ausgerichtet sein, Gott zu verherrlichen. Das ist das höchste Ziel, das sich ein Mensch stellen kann. Und ich denke, das ist auch das höchste Ziel, wozu Gott den Menschen geschaffen hat, um den Schöpfer zu verherrlichen. Nun, ich denke, wir Christen in der westlichen Welt, du und ich, wir stehen vor einer herausfordernden Frage, vor einer berechtigten Frage, die da lautet, wie kannst du und ich mit unserem Besitz, mit unserem Reichtum, mit dem, was wir haben, Gott verherrlichen? Denn wir zählen nicht zu einer armen Gesellschaft hier im Westen, vor allem in Deutschland, sondern wir gehören zu den Wohlhabenden, zu den Reichen in der Welt. Und wir müssen uns die berechtigte Frage stellen, wie kannst du und ich Gott am meisten verherrlichen mit unserem Besitz? Und ich meine, dass Paulus auf diese Frage in diesem Text eingeht und Timotheus unterweist, wie er die Reichen in der Gemeinde zu Ephesus unterweisen soll, wie sie mit ihrem Besitz umgehen sollen. Es ist interessant, wenn wir uns erinnern, was wir letzte Woche in der Bibelstunde betrachtet haben, dann scheint es, dass Paulus völlig aus dem Kontext redet und wieder ein neues Thema beginnt, weil in der letzten Bibelstunde die letzten Verse, die wir in Kapitel 6 betrachtet haben, die Verse 15 und 16, dort ging es um das Wesen Gottes und dort hat Paulus einen Lobpreis Gottes, einen Hymnus aufgeschrieben über das Wesen, über die Eigenschaften Gottes und er schließt diesen Hymnus mit dem Wort Amen, so sei es. Man könnte meinen, dass hier der Brief zu Ende sei. Wieso fährt Paulus fort? Wieso spricht Paulus erneut das Thema der Reichen an? Nun, wenn wir uns daran erinnern, Paulus hat in Kapitel 6 schon mal über das Geld, über Besitz geredet, aber im negativen Sinne. Er hat aufgezeigt, dass die falschen Lehrer in Ephesus eine falsche Motivation hatten, in der Gemeinde zu dienen, nämlich sie wollten sich selbst Reichtümer anhäufen. Ihr Ziel war es, reich zu werden durch den Dienst, durch die Frömmigkeit in der Gemeinde. Und Paulus hat aufgezeigt, dass es falsch ist, dass es negativ ist. Er hat aufgezeigt in Kapitel 6, Vers 10, denn die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen, der nachstrebend einige von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Hier hat Paulus aufgezeigt, wie man nicht mit Geld umgehen soll. Und dann kam ein kleiner Zwischenwurf von Paulus, wo er direkt an Timotheus gesprochen hat und ihm aufgezeigt hat, wie er denn umgehen soll. Wie er denn mit der ganzen Situation umgehen soll in der Gemeinde. Er soll selbst ein Vorbild sein und er soll nicht nach Geld streben, sondern er soll den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Er soll am ewigen Leben festhalten. Er soll ein Vorbild sein, indem er nicht nach Reichtum strebt, sondern ein frommes Leben auf dieser Erde lebt. Und dann hat er ihm aufgezeigt, dass er treu sein soll mit dem Auftrag, den er von Paulus bekommen hat. Und dann verfällt Paulus in diesen Lobpreis Gottes. Und weil Paulus noch nicht zu Ende war mit dem Thema der Reichen, greift er dieses Thema hier erneut auf. Denn zuvor hat er aufgezeigt, wie man nicht mit Reichtum umgehen soll. Und so stellt sich die Frage für die Reichen in der Gemeinde, ja, aber wie sollen wir denn dann mit dem Geld umgehen? Ist es schlecht, dass wir reich sind? Ist es negativ, wenn wir etwas mehr als andere haben? Und damit diese etwas reicheren Menschen in Ephesus kein falsches Bild über Reichtum bekommen, greift Paulus dieses Thema hier nochmal auf und zeigt nun auf, wie man mit dem Besitz umgehen soll, wenn man mehr hat als genug, um kein falsches Bild vom Geld zu machen. Wir sehen hier also, dass Besitz, Reichtum, Wohlstand nichts Negatives ist. Es ist etwas, was Gott schenkt, es ist etwas, was Gott gibt. Je nachdem, wo man aufgewachsen ist, auch je nachdem, wie fleißig man ist und auf welcher Arbeit man ist. Aber es ist etwas, was Gottes Gnade uns schenkt, wenn wir wohlhabend sind. So stellt sich die berechtigte Frage für jemanden, der wohlhabend ist: Wie verherrliche ich Gott mit meinem Reichtum, mit meinem Besitz? Ich denke, um auf diese Frage eine gute und biblische Antwort zu geben, müssen wir zunächst auf den Charakter Gottes sehen. Wir müssen zunächst die Frage stellen, wie geht denn Gott mit seinem Reichtum um? Wie geht denn Gott mit seinem Wohlstand, mit seinem Überfluss um? Denn dieses Wort, welches Paulus hier in Vers 17 für die Reichen verwendet, den Reichen, dieses Wort beschreibt Fülle oder Überfluss. Also diejenigen, die Überfluss haben, diejenigen, die in der Fülle haben, die genug haben. Und Gott hat im Überfluss, Gott hat genug. Und um zu wissen, wie sollen wir denn mit unserem Überfluss umgehen, ist es gut, sich die Frage zu stellen, wie geht denn Gott mit seinem Überfluss um? Dieses Wort wird auch immer wieder in Bezug auf Gottes Reichtum verwendet. Unter anderem lese ich die Stelle aus Epheser 2, Vers 4 vor, wo es heißt: Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, Epheser 2, Vers 4, hier wird das Wort verwendet. Gott aber, der im Überfluss hat, Gott aber, der in der Fülle hat an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, mit der er uns geliebt hat, hat auch uns, als wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Also wie geht Gott mit seinem Überfluss der Barmherzigkeit um? Er hat uns mit lebendig gemacht. Er hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Er hat uns das ewige Leben geschenkt. Er hat im Überfluss Barmherzigkeit gehabt und von diesem Überfluss hat er uns gegeben und uns Anteil daran gegeben. Oder eine der herrlichsten Stellen, die diesen Überfluss, den Gott hatte und den er uns gegeben hat, beschreibt in Römer 8, Vers 32. Er, also Gott, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Also Gott hat das Größte, das Herrlichste und das Wertvollste, das er hatte, hingegeben für uns. Und wenn er das Wertvollste für uns hingibt, wie wird er uns dann nicht auch alles andere geben, was wir brauchen? Also Gott gibt aus seinem Überfluss uns weiter. gerne, freigebig, ohne zu zögern, bereitwillig. Und wir können hier von Gottes Charakter lernen, und wir werden sehen, wenn wir diese Verse genauer untersuchen, dass diese Aufforderungen, die Paulus hier macht, genau das Wesen und den Charakter Gottes widerspiegeln. Und wir sollen Gott nachahmen, indem wir so mit unserem Reichtum umgehen, wie er mit seinem Reichtum umgeht. Indem wir abgeben. Indem wir abgeben. Und in diesem vorliegenden Abschnitt erklärt Paulus uns, also wie wir, die wir wohlhabend sind, mit dem Wohlstand umgehen. Und Paulus tut dies, indem er 7 Aufforderungen weitergibt und abschließend auch die Begründung oder das Ziel, wieso wir so handeln sollen. Und zunächst zeigt er eigentlich 2 Warnungen auf in Vers 17, dann kommen 5 Aufforderungen in Vers 18 und dann abschließend in Vers 19 kommt das Ziel, wozu wir so mit unserem Reichtum umgehen sollen, wie Gott es getan hat. Und wir wollen jetzt diese Verse genauer betrachten. Zunächst mal die 2 Warnungen. Hier sagt Paulus den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf, gebiete nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen. Zur damaligen Zeit, und ich denke, das hat sich nicht großartig verändert, beschreibt Reichtum jemanden, der vor allem einen Grundbesitz hat. Jemand, der genug zu essen hat, jemand, der genug Kleidung hat, jemand, der ein Dach über den Kopf hat. Das war zur damaligen Zeit, war jemand reich, wenn er dies alles besessen hat. Und ich denke, auch heute in unserer Gesellschaft können wir uns als reich bezeichnen, wenn wir immer genug zu essen haben, wenn wir immer genug zu trinken haben, wenn wir genug Kleidung anhaben und wenn wir ein Dach über dem Kopf haben. Wir gehören zu den reichen Menschen auf dieser Welt. Und in der frühen Kirche waren die sozialen Unterschiede sehr, sehr stark vertreten. Wir haben allein im 1. Timotheusbrief von Witwen gelesen, die bedürftig waren. Wir haben von Sklaven gelesen, die gegenüber ihren Herren in der unteren Schicht der Gesellschaft waren. Und diese Personengruppen gab es in der Gemeinde. Das heißt, diese sozialen Unterschiede in der Gemeinde herrschten damals. Und ich denke, dass dieses Problem mehr oder weniger in allen Zeiten eine potenzielle Gefahr für die Christen darstellt. Denn auch wenn jeder von uns in gewisser Weise wohlhabend und reich ist, gibt es doch auch bei uns Leute, die sind wohlhabender und Leute, die sind weniger wohlhabend. Und da bestehen einige Gefahren darin, in dem Reichtum, die uns Paulus hier aufzeigt. Er spricht von dem gegenwärtigen Zeitlauf. Das beschreibt sozusagen das Leben hier auf dieser Erde, jetzt aktuell. Das Leben eines Christen auf dieser Erde unter Versuchen, unter Prüfungen, unter Herausforderungen, der gegenwärtige Zeitlauf. Paulus beschreibt diesen gegenwärtigen Zeitlauf in Epheser 5, Vers 16 auf gute Weise. Er sagt, kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Die Tage, in der wir leben, der gegenwärtige Zeitlauf ist böse. Die Finsternis, der Teufel mit seinen Dämonen herrschen in der unsichtbaren Welt, in dem gegenwärtigen Zeitlauf. Wir als Christen stehen unter Versuchung, unter Prüfung, in einem geistlichen Kampf. Der gegenwärtige Zeitlauf ist also etwas Herausforderndes, vor allem für reiche Menschen. Vor allem reiche Menschen stehen in größeren Gefahren, in diesem gegenwärtigen dunklen Zeitlauf zu fallen, als weniger wohlhabende Menschen. Und eine große Gefahr für reiche Menschen in dem gegenwärtigen Zeitlauf liegt darin, sich über andere Menschen zu überheben. Paulus sagt hier, nicht hochmütig zu sein. Das Wort bedeutet hoch von sich denken oder eine hohe Meinung von sich haben. Paulus sagt hier, jemand, der reich ist, soll nicht hoch von sich denken. Er soll nicht eine hohe Meinung von sich haben. Jemand, der reich ist, soll nicht auf andere herunterblicken und denken, dass er etwas Besseres sei. Er soll nicht über andere herablassend denken und meinen, dass sie irgendwie etwas schlechter wären oder weniger gesegnet seien von Gott, weil sie weniger haben. Er soll auch nicht herablässig über andere Menschen reden, geschweige denn herablässig mit anderen Menschen behandeln. Und diese Gefahr besteht bei reichen Menschen. Vielleicht nicht unbedingt in unseren Reihen, aber wenn wir an andere Länder denken, wo es Menschen weniger schlecht geht, kommt schon schnell der Gedanke auf, naja, vielleicht sind sie auch selber schuld, vielleicht sie haben so viele Rohstoffe in der Erde und machen nichts daraus und wir urteilen hochmütig über Menschen, die weniger haben wie wir. Und das soll nicht sein, sagt Paulus. In Römer 12, Vers 3 sagt er, denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben worden ist, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, das ist dasselbe Wort, welches hier gebraucht wird, als zu denken sich gebührt, sondern so zu denken, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Als Christen haben wir nicht das Recht, und vor allen Dingen, wenn wir auf Christus blicken, auch nicht die Motivation oder sollte niemals das Verlangen in uns hochkommen, höher über andere zu denken. Weil wenn wir auf Christus blicken, er ist der Schöpfer des Universums und er hat den Reichtum, den er besaß, die Herrlichkeit nicht festgeklammert, nicht wie ein Raub festgehalten, sondern er hat sich selbst entäußert. Er hätte das Recht gehabt, höher über sich zu denken, weil er der Schöpfer ist. Aber nein, er erniedrigte sich, demütigte sich und dachte auf seinem ganzen Erdenleben nicht einen einzigen Augenblick höher von sich und wurde stolz oder sonstige Dinge. Er demütigte sich und lebte ein Leben voller Demut. Und wir sollen genau so handeln wie er. Wir sollen nicht höher über uns denken, nur weil wir etwas mehr Geld besitzen als andere Menschen. Aber die zweite Warnung, die Paulus hier ausspricht, ist, dass sie nicht auf die Ungewissheit des Reichtums ihre Hoffnung setzen sollen. Hoffnung bedeutet Erwartung oder Vertrauen. Die Reichen im gegenwärtigen Zeitlauf, vor 2000 Jahren, aber auch heute, sollen ihr Vertrauen nicht auf ihr Geld legen. Nun, ich denke, die meisten von uns erwarten am Ende vom Monat die Gehaltsabrechnung, nicht wahr? Wir vertrauen darauf, dass dein und mein Geld am Ende des Monats oder am Anfang vom Monat oder in der Mitte, wann auch immer dein Geld kommen soll, wir vertrauen darauf, dass dieses Geld kommt. Und wir vertrauen darauf, dass wir mit diesem Geld unsere Schulden bezahlen, unsere Rechnungen bezahlen. Wir legen unsere Hoffnung darauf. Wir vertrauen darauf. Ist es nicht so? Ich schon. Paulus sagt in gewisser Weise, das sollen wir nicht tun. Leg deine Hoffnung nicht auf das Geld, auf den Besitz, auf den Reichtum, den du hast. Wieso? Er sagt, der Reichtum ist Ungewissheit. Der Reichtum ist unbeständig. Reichtum ist nicht vertrauenswürdig. Wie schnell kann die Wirtschaft zusammenbrechen? Wie schnell können wir unsere Arbeitsstelle verlieren? Durch irgendeine Katastrophe können wir unsere Immobilie verlieren. All diese Dinge sind real und deswegen ist unser Besitz und das, was wir haben, unser Reichtum ungewiss, unbeständig. Es ist nichts, worauf wir unsere Hoffnung und unser Vertrauen werfen können und uns sicher sein können, dass uns niemand das aus der Hand nehmen kann, was wir besitzen. Deswegen sagt Paulus, wir sollen unsere Hoffnung nicht auf diesen Reichtum setzen, sondern auf Gott. Auf Gott. Auf Gott sollen wir unsere Hoffnung setzen. Wieso? Weil Gott ist beständig. Er ändert sich nie. Gott ist und bleibt treu. Er war gestern, er ist heute und er ist in alle Ewigkeit derselbe Gott. Der Gott, der uns im Alten Testament offenbart wurde, ist derselbe Gott, der uns im Neuen Testament offenbart wird. Denn im Alten Testament ist Gott ein, teilweise offenbart uns das Alte Testament einen gnädigeren Gott wie das Neue Testament, auch wenn manche Leute etwas anderes sagen. Und wir sehen in der gesamten Bibel ein einheitliches Bild über das Wesen Gottes. Und so wie wir ihn letzte Woche auch betrachtet haben, heißt es in Vers 16, dass Gott allein Unsterblichkeit hat. Und wir haben gesehen, was dies bedeutet, dass Gott nicht, er kann sich nicht verändern. Er besitzt, sein Wesen ist ewig. Er hat keinen Anfang und auch kein Ende. Und deswegen, weil Gott so bleibt, wie er ist, sollen wir unsere Hoffnung allein auf ihn setzen. Und Paulus nennt noch einen Grund, der uns alles reichlich dadurch zum Genuss. Gott ist es, der uns gibt. Aus seiner Hand kommt all das, was du besitzt. Wenn wir in den Supermarkt gehen und uns dort Dinge kaufen, mit dem Geld, das wir uns verdient haben auf unsere Arbeit. So hat Gott uns die Gesundheit geschenkt und die Arbeitsstelle und die Früchte aus dem Boden hervorgehen lassen, dass sie dann in den Supermarkt kommen. Gott gibt uns alles reichlich zum Genuss. Wir können es genießen zur Ehre Gottes. Und weil Gott es ist, der uns all das gibt, der uns Geld gibt, der uns das Essen gibt, sollen wir unsere Hoffnung nicht auf das Materielle legen, sondern auf den Schöpfer, der uns diese Dinge reichlich darreicht zum Genuss. In den Sprüchen heißt es in Sprüche 11, Vers 28, wer auf sein Reichtum vertraut, der wird fallen. Der wird fallen. Wie viele Menschen haben schon auf ihr Reichtum gebaut und sind unbedacht damit umgegangen oder sonstige Dinge sind passiert? Und am nächsten Tag waren sie arm. Sie sind gefallen. Der Himmel aber und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen, sagt Jesus. Meine Worte, mein Wesen, mein Evangelium, das hat Bestand, das ist, hat Ewigkeitswert. Die Erde und alles, was hier drauf ist, wird vergehen. Es ist ungewiss, unbeständig, aber ich und meine Worte bleiben bestehen. Deswegen sollen wir unsere Hoffnung alleine auf Gott werfen. Paulus hat uns hier zwei Warnungen aufgezeigt oder zwei Dinge, die wir nicht tun sollen. Wir sollen nicht hochmütig sein, wenn wir mehr besitzen als andere Menschen, und wir sollen auch unsere Hoffnung nicht auf den Besitz legen. Er hat uns also aufgezeigt, was wir nicht tun sollen, aber jetzt zeigt er uns auf, was wir stattdessen tun sollen. Jetzt zeigt Paulus uns auf, wie wir mit unserem Reichtum umgehen sollen. Also Paulus gibt uns hier nicht nur Verbote, sondern er zeigt uns auch auf, was wir tun können, um Gott zu verherrlichen mit unserem Reichtum. Das ist der zweite Punkt, auf den wir eingehen werden. Fünf Aufforderungen. Fünf Aufforderungen. Die erste Aufforderung lautet, also sie sollen ihre Hoffnung nicht auf den Reichtum setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Und jetzt heißt es in Vers 18, dass sie Gutes tun sollen. Das ist die erste Aufforderung an die Menschen, die wohlhabend sind. Sie sollen Gutes tun. Und dieses Guttun beschreibt eine noble, eine exzellente Art. Dieses Wort gut kommt häufig vor im 1. Timotheusbrief und wir haben immer wieder gesehen, es bedeutet exzellent, nobel, hervorragend. Das heißt, die Reichen sollen gute, hervorragende Dinge tun. In Apostelgeschichte 14, Vers 17, wir wollen kurz diese Stelle aufschlagen, Apostelgeschichte 14, Vers 17, bekommen wir wohl das herrlichste Bild, was es bedeutet, Gutes zu tun. Dort wird nämlich derselbe Wortlaut verwendet wie im 1. Timotheusbrief über Gott. Und wir wollen diesen Vers lesen, um besser zu verstehen, was es bedeutet, gute und hervorragende Dinge zu tun. Ich lese ab Vers 15, Apostelgeschichte 14, ab Vers 15. Männer, warum tut ihr dieses? Auch wir sind Menschen von gleichen Empfindungen wie ihr und verkündigen euch, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist, der in den vergangenen Geschlechtern alle Nationen auf ihren eigenen Wegen gehen ließ. Und jetzt Vers 17, obwohl er sich doch nicht unbezeugt gelassen hat, indem er Gutes tat, dasselbe, was in 1. Timotheus steht, indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab und eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllte. Hier zeigt Paulus den Menschen auf, inwiefern Gott gute und exzellente Dinge für die Geschöpfe und für die Menschen getan hat. Gott hat den Menschen ihre Grenzen gesetzt. Er hat die Menschen versorgt, schon seit Adam und Eva bis in die Gegenwart, dein und mein Leben und jeder, der in diesem Augenblick lebt. Gott versorgt sie. Paulus sagt hier, dass er Himmel vom Regen gegeben hat. Gott hat es regnen lassen. Ohne Regen gibt es keine Frucht. Und deswegen sagt er auch weiter, dass Gott fruchtbare Zeiten gegeben hat. Das heißt, Gott lässt die Sonne scheinen. Gott lässt es regnen, so wie Jesus sagt, über Gerechte und über Ungerechte. Gott ist gut, nicht nur zu denjenigen, die ihn lieben und die erlöst wurden durch Jesus Christus, sondern auch zu denjenigen, die noch Rebellen sind und seine Feinde. Und noch weiter, eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit füllte. Gott schenkt nicht nur Dinge, die wir genießen, sondern er schenkt auch Freude. Wenn sich ein ungläubiger Mensch freut, dann ist es allein die Gnade Gottes, die es in seinem Herzen bewirkt. Gott tut hier diese exzellenten Dinge, gute Dinge für seine Geschöpfe. Er tut diese Dinge ununterbrochen. Gott sorgt für uns, dass wir niemals Mangel leiden. Immer, seitdem die Menschen leben, schenkt Gott Frucht bis zu dem Tag, an dem diese Erde vergehen wird. Gott wird seine Geschöpfe versorgen. Also kurz gesagt, was heißt es, Gutes zu tun? Gott tut beständig Gutes, indem er den Menschen immer gibt, was sie brauchen, genau dann, wann sie es brauchen. Und hiervon können wir lernen, Gutes zu tun. Auf unsere Geschwister Acht zu geben, auf Menschen in unserem Umfeld Acht zu geben, auf Nachbarn Acht zu geben und zu sehen, wenn sie bedürftig sind und wenn unsere Hand es vermag, ihnen zu helfen, dass wir ihnen dann helfen. Sei es finanziell, sei es materiell, wie auch immer, dass wir von Gott lernen, zu jeder Zeit Gutes zu tun, Menschen das zu geben, was sie brauchen, wenn sie es brauchen, sofern es in unserer Macht liegt. Ich denke, der barmherzige Samariter, der ist uns ein Vorbild in diesem Bereich, nicht wahr? Da liegt ein verwundeter Mensch auf dem Boden, auf der Straße und einige Menschen laufen vorbei und sie interessieren sich nicht für diesen verletzten Menschen. Dann kommt der barmherzige Samariter und was macht er? Was lesen wir in Lukas? Er nimmt diesen Menschen auf, er versorgt seine Wunden, er kümmert sich um diese Person, er sucht ein Heim für diese Person und dann bezahlt er noch den Wirt, dass dieser verletzte Mensch in diesem Heim einige Tage untergebracht sein kann. Er tut Gutes, weil diese verletzte Person es nötig hatte. Und der Samariter, es stand in seiner Macht, Gutes zu tun und er hat es getan. Von ihm können wir lernen, was es heißt, Gutes zu tun. Und wenn wir zurückgehen zum ersten Timotheusbrief, dann sagt Paulus weiter, dass sie nicht nur Gutes tun sollen, sondern sie sollen auch reich sein an guten Werken. Sie sollen reich sein an guten Werken. Nun, Gutes zu tun und gute Werke, von denen Paulus hier redet, das ist nicht dasselbe. Paulus wiederholt sich hier also nicht, wenn er das sagt, dass sie reich sein sollen in guten Werken, sondern er spricht hier von einer anderen Sache. Gutes zu tun, wie wir gesehen haben, sind aktive Handlungen, die wir an unserem Nächsten ausüben sollen. Gute Werke hingegen beschreiben den geistlichen Zustand eines Menschen. Gute Werke beschreiben den geistlichen Zustand eines Menschen. Wir werden uns jetzt einige Bibelstellen anschauen, die dies bestätigen, wie wir schon gesehen haben. Im 1. Timotheusbrief, Kapitel 5, als Paulus von den Witwen gesprochen hat, heißt es in Vers 10, dort beschreibt er eine wahrhaftige, also eine echte Witwe, dass diese Witwe ein Zeugnis hat in guten Werken. Wenn sie Kinder auferzogen, wenn sie Fremde beherbergt, wenn sie der heiligen Füße gewaschen, wenn sie Bedrängten Hilfe geleistet hat, wenn sie jedem guten Werk nachgegangen ist. Und diese guten Werke beschreiben einen wiedergeborenen Menschen. Jemanden, der danach strebt, das weiterzugeben, was er von Gott empfangen hat. Also eine echte Witwe wird darin sichtbar, dass sie im neuen Menschen wandelt, dass sie das auslebt, was in ihr passiert ist, die Wiedergeburt. Wir wollen zwei Stellen noch aus dem Titusbrief anschauen, die dies bestätigen. Vor allem im Titusbrief spricht Paulus des Öfteren von den guten Werken. Und wir wollen ein Negativbeispiel anschauen in Titus 1, Vers 16. Dort schreibt Paulus von den falschen Lehrern. Sie geben vor, Gott zu kennen. Und jetzt sagt er aber, in den Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewährt. Und hier spricht Paulus nicht von guten Werken, also sozial gut engagiert zu sein oder sonstige Dinge, sondern von guten Werken, die eine Frucht des Geistes ist. Diese falschen Lehrer, sie geben vor, Gott zu kennen, sie sagen, dass sie fromm sind, aber an ihrem Leben, an ihren Werken sieht man nichts von der Frucht des Geistes. Sie verleugnen Gott in dem, wie sie leben. Und nun ein Positivbeispiel in Kapitel 2, Titus Kapitel 2, Vers 14. Dort heißt es über Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufte und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Jesus Christus hat uns erkauft. Er hat uns von der Sklaverei der Sünde losgekauft, erlöst mit seinem Blut. Er hat uns reingewaschen von unserer Ungerechtigkeit, damit wir jetzt gute Werke tun. Nicht soziale gute Werke, nicht Werke, die uns in den Himmel bringen, sondern aus dem Geist heraus, aus dem neuen Menschen heraus tun wir jetzt gute Dinge. Wir lieben Gott, wir legen Sünde ab. Wir trachten danach, unseren Nächsten zu lieben. Das sind alles gute Werke, die aus der neuen Natur entspringen. Wir sehen also, wenn Paulus hier sagt, dass die reichen Menschen reich sein sollen an guten Werken, dann sagt er zu ihnen, ihr sollt reichlich im Überfluss ausleben, was in euch passiert ist. Ihr sollt, dieses Wort reich beschreibt Großzügigkeit oder viel davon besitzen. Also die reichen Menschen sollen großzügig sein, indem sie ausleben, was sie von Gott empfangen haben, die Wiedergeburt, das neue, das ewige Leben. Sie sollen viel von Reinheit besitzen, sie sollen viel von Frömmigkeit besitzen, sie sollen viel von Gottesfurcht besitzen, von Christusähnlichkeit. Sie sollen reich sein in all diesen guten Werken, die der Heilige Geist in uns hervorbringt. Sie sollen danach streben, reichlich Früchte zu bringen. Sehen wir diesen Unterschied hier zu den guten Taten, also Handlungen oder auch zu diesem geistlichen Zustand, von dem Paulus jetzt hier redet, wenn er sagt, dass sie reich sein sollen in guten Werken. Paulus fährt fort und sagt, dass sie freigebig sein sollen. Das bedeutet, sie sollen bereit sein zu geben, sie sollen großzügig geben, sie sollen mit anderen Worten nicht geizig sein mit ihrem Besitz, wenn sie viel haben. In Sprüche 11, Vers 24 heißt es, da ist einer, der ausstreut, also der gibt, der großzügig ist. Und er bekommt noch mehr. Und einer, der mehr spart als recht ist, und es ist ihm nur zum Mangel. Sprüche 11, Vers 24. Hier haben wir ein Prinzip, ein Weisheitsprinzip von Gott, das. Und das sehen wir im Buch der Sprüche häufig und in der gesamten Bibel, dass wenn wir freigebig sind, wenn wir gerne geben, wenn wir gerne von unserem Überfluss abgeben, dann bekommen wir noch mehr. Sei es Besitz oder Segen oder sonstige Dinge. Aber wenn wir mehr sparen als recht ist, wenn wir mehr auf die hohe Kante legen wollen als recht ist, das gereicht uns nur zum Mangel. Das sollen wir nicht tun. Wir sollen freigebig sein, sagt Paulus. Und weiter sagt er, dass wir mitteilsam sein sollen. Mitteilsam. Es ist ein Wort, das nur hier im Neuen Testament vorkommt. Es bedeutet, anderen Menschen teilhaben zu lassen an deinem Besitz. Anderen Menschen Anteil zu geben. Dieses Wort wurde damals häufig in der Philosophie verwendet und dort wurde es eher im sozialen Bereich gebraucht. Unter anderem beschrieb dieses Wort das Wort gesellig oder auch soziale Bindung, gemeinschaftsorientiert. Also dieses Wort mitteilsam beschreibt also jemand, der Anteil gibt, der gesellig ist und der Freude daran hat, anderen Menschen Anteil zu geben an seinem Besitz. Das könnten wir so diesen Gedanken dieses Wortes wiedergeben. Freude zu haben, gesellig zu sein, Leute einzuladen, Freude daran haben, wenn Leute, wenn andere Menschen, wenn Geschwister, wenn vielleicht auch Fremde und Besucher sich in deinem Heim wohlfühlen können, wenn du ihnen Anteil gibst an deinem Essen, wenn du ihnen Anteil gibst an deinem Besitz, wenn du Leute einlädst und ihnen mitteilst von deinem Besitz, wenn du gerne teilst, wir lehren unsere Kinder, dass sie gerne teilen sollen, nicht wahr? Genau das ist, was Paulus hier sagt, wir sollen mitteilsam sein. Eines der wohl eindrücklichsten und herrlichsten Beschreibungen dieses Wortes finden wir in Apostelgeschichte 4, wo die erste Gemeinde zusammenkommt. Wir wollen diesen Abschnitt kurz lesen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was es heißt, mitteilsam zu sein. Was es heißt, sein Hab und Gut mit anderen zu teilen. Apostelgeschichte 4, ab Vers 32. Dort heißt es, die Menge derer aber, die gläubig geworden waren, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen wäre, sondern sie hatten alles gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab und große Gnade war auf ihnen allen. Denn es war auch keiner unter ihnen bedürftig. Denn so viele Besitzer von Feldern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn zu den Füßen der Apostel nieder. Es wurde aber jedem ausgeteilt, so wie einer irgend Bedarf hatte. Hier sehen wir, wie die erste Gemeinde dieses Prinzip der Mitteilsamkeit auslebte. Sie hatten alles gemeinsam. Ich habe mir das so vorgestellt, ich besitze ein Haus und meine Familie und meine Kinder leben in diesem Haus. Und meine Kinder haben ein eigenes Zimmer und sie besitzen einige Dinge, die ihnen gehören. Aber im Grunde genommen gehört all das mir. Aber wir teilen all das zusammen, auch wenn sie Besitztümer haben, die ihnen gehören. Wir teilen diese Dinge zusammen. Wir sind als Christen eine Leib, eine Gemeinde. Wir haben einen Herrn und einen Gott. Jeder von uns hat Besitztümer, die uns gehören in gewisser Weise. Aber als Gemeinschaft, als gläubige Christen sollen wir diese Dinge nicht als unser Eigentum ansehen, sondern wir sollen es so betrachten, dass wir diese Dinge auch teilen mit unseren Geschwistern. Dass wir es so ansehen, dass Gott der Besitzer all dieser Dinge ist, der Besitzer deines Besitz, der Besitzer deines Besitz. Und wir sollen mit diesem Besitz so umgehen, dass alle davon profitieren in gewisser Weise. Ich denke nicht, dass wir, wie die ersten Christen hier, alles verkaufen müssen und dann alles zusammenbringen müssen hier. Und wir als Älteste teilen dann jedem aus, wie es ein jeder nötig hat. Das lehrt uns die Bibel an keiner Stelle, dass wir so damit umgehen sollen. Aber mit unserem Besitz, mit dem, was du und ich haben, sollen wir freigebig, wir sollen mitteilsam damit umgehen. Wir sollen andere Anteil haben lassen an dem Besitz und an der Freude, die Gott uns gegeben hat. Und abschließend sagt Paulus hier, indem sie sich eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Das ist sozusagen die letzte Aufforderung oder auch in gewisser Weise ein Ergebnis davon, was passiert, wenn die reichen Menschen so umgehen. Sie sammeln sich eine gute Grundlage für die Zukunft. Ein gutes Fundament kann man auch übersetzen. Ein stabiles, ein gutes, ein exzellentes Fundament. Das Wort sammeln bedeutet aufhäufen, sparen. Oder auch, wie man umgangssprachlich sagt, auf die hohe Kante legen. Einfach viel sammeln, viel auf die Seite legen. Das heißt, Paulus zeigt hier auf, sammelt euch nicht viel auf dieser Erde. Schaut nicht, dass ihr viel spart, viel auf die hohe Kante legt, sondern wenn ihr diese Dinge tut, wenn ihr freigebig seid, wenn ihr andere Anteil haben lasst in eurem Besitz, wenn ihr diese Dinge tut, dann sammelt ihr euch nicht auf der Erde, sondern eine Grundlage in der Zukunft. Und damit meint er die Herrlichkeit, die Ewigkeit, wenn wir bei Gott sein werden. Eine gute Grundlage. Schaut mal, bevor man ein Fundament für ein Haus setzt, bevor man ein Fundament baut, braucht man gewisse Ressourcen, man braucht gewisse Rohstoffe, um dieses Fundament zu errichten. Man braucht erstmal Geld, dann muss man sich Utensilien, Materialien kaufen und so weiter und so fort, um dieses Fundament zu bauen. Und Paulus hat uns hier geistliche Rohstoffe beschrieben, mit denen wir ein ewiges und himmlisches Fundament bauen können, das uns niemand mehr nehmen wird. Und manchmal scheint es so, wir geben Dinge weg, und auf dieser Erde sind sie weg. Sie sind nicht mehr da. Wir sehen sie nicht mehr. Es scheint so, als hätten wir sie verloren. Aber in Wirklichkeit haben wir uns für die Ewigkeit eine gute Grundlage, ein gutes Fundament gebaut, was wir in Empfang nehmen werden, wenn der Herr uns heimruft, durch Tod oder durch seine Wiederkunft. Ich denke, jedem von uns sind die Worte aus Matthäus 6, Vers 19 bekannt, von Jesus in der Bergpredigt. Samuel wird früher oder später noch diese Stelle auslegen. Dort heißt es, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde. Genau dieses Prinzip, welches Paulus hier lehrt. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstören und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstören und wo Diebe nicht einbrechen und nicht stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wir sollen uns nicht Dinge auf dieser Erde anhäufen. Und erneut, wenn wir wohlhabend sind und reich sind, dann ist es keine Ermahnung. Paulus schreibt hier keine Ermahnung, gebt euer Geld ab und werdet arm. Sondern er sagt, ihr, die ihr reich seid, seid weise mit eurem Besitz. Ihr könnt mit eurem Besitz, mit dem, was Gott euch gegeben hat, jetzt auf dieser Erde etwas schaffen, was ihr in Ewigkeit besitzen werdet. Und das ist das Ziel, welches Paulus, welches die Bibel, welches Gott verfolgt, mit den Armen und mit den reichen Menschen, mit den wohlhabenden Menschen. Wir können uns also jetzt schon auf dieser Erde ein schönes, stabiles, wunderbares Fundament bauen in der Ewigkeit, welches der Herr Jesus aus all diesen Rohstoffen für uns zusammenstellen wird. Und das werden wir dann in Besitz nehmen, wenn wir sterben werden. Und nachdem Paulus aufgezeigt hat, worin die Gefahr besteht im Reichtum, und er dann aufgezeigt hat, wie wir Gott verherrlichen können mit unserem Besitz, zeigt er abschließend das Ziel auf am Ende von Vers 19, wieso wir so leben sollen. Er sagt, damit sie das wirkliche Leben ergreifen. Damit sie das wirkliche Leben ergreifen. Ähnliche Worte hat Paulus einige Verse vorher schon ausgesprochen, als er zu Timotheus geredet hat. Wir erinnern uns in Vers 12, wo Paulus sagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist. Und bekannt ist das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ergreife das ewige Leben. Und wir haben gesehen, dass dieses Wort ergreifen nicht bedeutet, bekehr dich oder werde gläubig, sondern halte fest an dem ewigen Leben. Und wir haben gesehen, dass es ein Zustand ist, den wir jetzt schon empfangen haben durch den Glauben, durch die Wiedergeburt. Wir haben ewiges Leben empfangen, aber dieses ewige Leben werden wir auch, wenn wir sterben oder Jesus wiederkommt, endgültig in Besitz nehmen. Das heißt, es ist ein jetzt, aber noch nicht Zustand. Und eigentlich dasselbe sagt er hier zu den Gläubigen. Sie sollen all diese Dinge tun, damit sie das wirkliche oder auch das ewige Leben ergreifen. Damit sie es festhalten. Damit diese reichen Menschen in der Gegenwart, in dem jetzigen Zeitlauf, das ewige Leben, das sie bekommen haben, festhalten, danach leben, um, wenn sie sterben, endgültig das ewige Leben in Besitz zu nehmen. Das ist eigentlich die Aussage, die Paulus hier sagt. Mit anderen Worten, dein Leben in der Gegenwart entscheidet, wie deine Zukunft aussieht. Dein Leben in der Gegenwart entscheidet letztendlich, wie du in der Ewigkeit oder die Ewigkeit verbringen wirst. Und wir alle kennen die Stelle aus 2. Korinther 3, wo Paulus davon schreibt, was passieren wird. Jeder von uns wird vor dem Richterstuhl Christi erscheinen, auch wenn wir gerechtfertigt sind allein aus Gnade und wir Gottes Zorn uns nicht treffen wird, weil sein Zorn seinen Sohn getroffen hat. Wir werden nicht verdammt werden, aber wir werden ein Preisgericht erfahren. Und dann wird Gott einem jedem vergelten nach seinem Werk, was er getan hat, sei gut oder böse. Und wir können, Geschwister, es ist eine wunderbare und herrliche und ermutigende Aussage hier, dass wir, die wir etwas haben von Gott als Verwalter, damit so umgehen können, dass es nicht verbrennen wird. Dass wir am Ende vor Gott nicht mit Holz und mit Stroh stehen, sondern mit Steinen, mit Edelstahl, mit Gold. Und dass diese Dinge durchs Feuer gehen und sie bleiben bestehen. Wir sollen also dieses ewige Leben, das wir allein aus Gnade bekommen haben, auf dieser Erde dessen würdig wandeln. Würdig wandeln, auf dass wir dieses ewige Leben auch eines Tages endgültig in Besitz nehmen werden. Nun, Paulus hat Timotheus hier einige Anweisungen gegeben, wie er die reichen und wohlhabenden Menschen unterweisen soll, dass sie ein gottverherrlichendes Leben mit ihrem Besitz leben können. Und ich denke, wir haben gesehen, dass all diese Dinge, diese Aufforderungen, die Paulus hier gegeben hat, in gewisser Weise das Wesen Gottes widerspiegeln. Und es ist nicht das Herrlichste, was du und ich als Christen tun können, Gottes Wesen widerzuspiegeln? So wie Gott freigebig und ohne zu zögern seinen Sohn gegeben hat und uns mit ihm auch alles andere gegeben hat und dass er mitteilsam ist, dass wir Erben, Miterben Christi geworden sind. Er hat uns alles gegeben und diesen Wesenszug Gottes dürfen wir widerspiegeln mit unserem Besitz. Und wir wollen abschließend noch fragen, welche Lehren wir aus diesem Abschnitt ziehen können und ganz praktisch in unserem Leben anwenden können, bevor wir dann diese Bibelstunde abschließen. Und ich will 3 kurze Anwendungen bringen, die dich zum Nachdenken bringen sollen und die dir helfen sollen, diesen Text auszuleben in deinem Alltag. Und die erste Anwendung ist, sei dir bewusst, dass du sterben musst. Sei dir bewusst, dass du sterben musst. Paulus hat uns hier von dem gegenwärtigen Zeitlauf und von dem zukünftigen beschrieben. Ist es euch aufgefallen? In Vers 17 schreibt er von dem gegenwärtigen Zeitlauf und in Vers 19 von dem zukünftigen, das ewige, das wirkliche Leben, das noch kommen wird. Mit anderen Worten, er zeigt hier auf, dieses Leben in der Gegenwart wird ein Ende haben und dann kommt das ewige Leben, das kein Ende haben wird. Sei dir bewusst, dass du sterben musst und geh dementsprechend mit deinem Besitz um. Und ich denke, wir tun gut daran, von Mose zu lernen, zu beten, lehre uns den Zählen unserer Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Herr, gib mir Weisheit, lehre mich, dass ich eines Tages sterben muss, lehre mich, dass all das auf dieser Erde vergänglich ist, lehre mich, mit meinem Besitz auf dieser Erde so umzugehen, dass ich mir eine ewige und eine gute Grundlage sammle, die nicht vergehen wird. Das heißt, mach dir Gedanken darüber, dass du sterben wirst. Ob du jung oder alt bist, du wirst sterben. Und wir sind weise, wir sind äußerst weise, wenn wir uns darüber Gedanken machen. Ein Arbeitskollege von mir sagt mir immer wieder, und kommst morgen wieder und grinst schon und kennt schon meine Antwort und sagt es schon selber, wenn Gott will und du lebst, ne? Ich weiß nicht, wenn ich auf dem Heimweg sterbe, dann bin ich tot und komme morgen nicht mehr. Und es ist gut, wenn wir darüber nachdenken, dass wir sterben. Und das wirkliche Leben ergreifen. Das Leben hier auf dieser Erde ist in gewisser Weise nicht wirklich, unwirklich für diejenigen, die Christus nicht haben. Aber wir haben das wirkliche Leben und wir sollten uns darüber Gedanken machen, was in der Ewigkeit auf uns wartet und daraufhin hinarbeiten. Das zweite ist, schau auf die Belohnung, die du empfangen wirst. Schau auf die Belohnung, die du empfangen wirst. Und hierzu möchte ich euch einen wunderbaren Abschnitt aus Hebräer 11 vorlesen, wo Mose uns erneut ein Beispiel gibt von seinem Leben. Hebräer 11, ab Vers 24. Dort heißt es über Mose, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen. Und wählte lieber, mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Mose sah den unsichtbaren Gott. Und er hielt all die wunderbaren Schätze Ägyptens, und sie müssen herrlich gewesen sein, für nichts, für vergänglich, im Gegensatz zu, wie heißt es hier, die Schmach des Christus, für Christus zu leiden, für Christus in der Wüste 40 Jahre lang unter Sonne und unter Stress und unter Demütigung des Volkes, diesen Ungemach zu leiden, das hielt er für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens? Und ich denke, wir können hier lernen, wieso hat Mose das getan? Er sah die Belohnung, genauso wie Jesus Christus. Er sah die Belohnung, die auf ihn wartete in der Ewigkeit. Und das soll uns motivieren. Es wird eine Belohnung auf dich und auf mich warten im Himmel. Und auf diese Belohnung dürfen wir schauen. Und mit diesem Blick können wir freigebig geben und uns somit mehr und mehr eine gute Grundlage im Himmel schaffen. Und die letzte und abschließende Aufforderung oder Anwendung lautet, tue Gutes gegenüber allen Menschen. In Galater 6, Vers 10 heißt es, also nun, wie wir Gelegenheit haben, lass uns das Gute wirken gegenüber allen, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Also wo du die Möglichkeit hast, anderen Menschen Gutes zu tun, anderen Menschen einfach zu helfen, praktisch, mit Worten, finanziell, wo du anderen Menschen durch deinen Wohlstand, durch dein Reichtum Gutes tun kannst, tu es. Besonders aber auch den Gläubigen, den Hausgenossen des Glaubens, besonders unseren Geschwistern. Lasst uns die Augen offen halten. Immer wieder vielleicht, wenn wir was aufschnappen, wie es dem oder jenem geht, finanziell, körperlich, gesundheitlich, materiell oder sonstige Dinge, dann lasst uns beten und Gott darum bitten, dass er uns zeigt, wo wir Gutes tun können, damit wir hier in diesem Bereich Gott verherrlichen, sein Wesen widerspiegeln und der Welt zeigen, welche Liebe Gott zu uns hat, indem wir ihnen diese Liebe wieder weitergeben. Ich denke, der Abschnitt hat uns wunderbar aufgezeigt, dass es nicht falsch ist, reich zu sein, sondern im Gegenteil, dass wir mit unserem Reichtum viel, viel, viel mehr Reichtum erwerben können, wenn wir weise damit umgehen. Möge Gottes Geist diese Wahrheiten in unseren Herzen aufgehen lassen, auf dass wir ein Leben zu seiner Ehre leben können durch unser Besitz. Amen. Gut, Geschwister, dann würde ich diese Bibelstunde gerne mit Gebet abschließen und bitte euch aufzustehen dazu. Herr Jesus, wir danken dir, dass du, obwohl du reich warst, arm wurdest, damit wir reich werden in dir. Und dass wir in dir das perfekte und wunderbare und herrliche Beispiel bekommen haben, wie auch wir mit unserem Besitz und mit unserem Reichtum umgehen sollen. Und wir bitten dich so sehr, Herr Jesus, dass du diese Worte in uns Frucht bringen lässt, dass wir mit dem, was du uns gegeben hast, jeder einzelne von uns, weise Verwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes sind, dass wir von unserem Besitz abgeben, um dich dadurch wieder zu spiegeln und dass wir mehr und mehr auf die Ewigkeit blicken, anstatt auf dieser Erde hier. Segne uns dabei. Amen.